Weil manchmal sagen die Männer, mich stört die Unordnung nicht, ist mir egal. Aber wenn ich eine Partnerin habe und wenn mir die Beziehung etwas wert ist, dann sollte ich ja darauf schauen, was brauchen alle, um sich wohlzufühlen.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Mental Load ist in aller Munde und ihr habt euch eine Folge dazu gewünscht und wir deliver natürlich. Aber wir sind diesmal nicht Sina und Leonie, sondern ich habe eine wunderbare Gästin heute zu Gast. Hallo liebste Barbara, du bist Psychotherapeutin und Mental Load Expertin. Magst du dich kurz vorstellen, was du machst, wer du bist und ja, wie du zum Thema Mental Load gekommen bist?
Hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Schrammel Barbara. Ich bin Psychotherapeutin, ich bin Sozialpädagogin, ich bin Vorständin und Mitarbeiterin bei Frauenberaten Frauen in Wien. Ich bin Mutter von zwei Kindern, ich bin Partnerin, ich habe verschiedenste Rollen und ich bin mit dem Thema Mental Load seit 2021 beschäftigt. Da haben wir das erste Projekt in der Frauenberatung zu dem Thema umgesetzt. Und dazugekommen bin ich als Mutter von zwei Töchtern durch, wie soll es anders sein, eigene Betroffenheit. Also ich war genauso in dieser Mental Load Falle drinnen wie die allermeisten Frauen.
Alle Informationen zu dem Institut und alles, was du machst, findet ihr im Übrigen in den Shownotes. Also da könnt ihr euch mal auch durchklicken, auch was die Frauenberatungsstelle betrifft natürlich. Weil ihr bietet ja auch Workshops zum Thema Mental Load, dann hast du mir erzählt.
Genau, wir haben mittlerweile, so angefangen hat alles wirklich mit einem Projekt 2021, das wirklich viral gegangen ist und sehr viel Aufsehen erregt hat. Mhm. Weil damals war der Begriff noch überhaupt ganz neu in Österreich. Und das hat irgendwie nicht abgenommen. Im Gegenteil, wir haben viele Folgeprojekte mittlerweile schon umgesetzt. Wir machen Vorträge, wir machen Workshops für Paare, wir machen Workshops für Multiplikatorinnen, also wir schulen auch andere Beraterinnen, Therapeutinnen. Wir haben Beratung natürlich für Einzelpersonen, aber für Paare. Und mittlerweile auch einen kleinen Bereich in der Frauenberatung im zweiten Bezirk in der Hauswirtschaft, das Mental Load Institut, wo wir uns wirklich, wir machen ein bisschen Forschung zu dem Thema und treiben das Thema irgendwie weiter. Und es ist wirklich ein Herzensthema und ein eigener Bereich mittlerweile geworden.
Es betrifft ja auch mehrheitlich sehr viele Frauen davon, also sehr viele berichten. Auch unsere Lauschis haben darüber berichtet, der Mental Load hängt zum größten Teil an ihnen. Ist das etwas, was du das Gefühl hast, das ist jetzt, wo es auch einen Namen hat, sichtbarer nochmal geworden? Oder wie würdest du da deine Einschätzung, weil du gesagt hast, mit 2021 hat das gestartet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kannte den Begriff, glaube ich, nicht vor Corona.
Also bei mir hat das auch, wir sind jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr vor Corona angefangen mit dem zweiten Kind durch einen Comic von der Emma, wo ich auf den Begriff gestoßen bin und dann haben wir ziemlich zum Glück vor Corona schon begonnen, als Paar da was zu verändern. Und natürlich betrifft es, ich sage immer, es betrifft alle Frauen. Ich kenne kaum ein Paar, wo es anders ist. Und dass es unfair verteilt ist, ungerecht verteilt ist, also hat viele verschiedene Gründe, da können wir nachher noch drauf eingehen, aber weil du gesagt hast, so hey, es gibt endlich einen Begriff dafür, das war tatsächlich, wie wir gestartet haben mit Vorträgen, war das die häufigste Rückmeldung, da haben wir fast nur Frauen erreicht mit unseren Vorträgen, das ist jetzt anders. Damals haben wir wirklich fast ausschließlich Frauen erreicht und die häufigste Rückmeldung war, danke, dass ich endlich einen Namen für diesen Zustand habe. Es war hoch emotional für viele und viele waren wirklich so erleichtert, dass sie einen Namen, einen Begriff dafür hatten, weil erst wenn ich einen Namen für etwas habe, kann ich es als Problem wirklich identifizieren. Vorher ist es nur ein diffuses Gefühl und das Gefühl von Unfairness und Überlastung.
Ja, man kennt das ja generell, glaube ich, auch in der Psychotherapie, wenn Menschen dann manchmal eine Diagnose bekommen oder so, sind sie auch manchmal erleichtert. Endlich habe ich einen Begriff dafür, was mir in meinem Leben gerade, wo es mir nicht so gut geht oder was nicht so gut gelingt in meinem Leben. Ich habe mir überlegt, gibt es eigentlich ein deutsches Wort dafür? Weil irgendwie, es ist ja auch die Care-Arbeit, Mental Load, das sind auch alles sehr englische englische Begriffe, würde ich jetzt fast sagen. Mir wird immer vorgeworfen, ich denglische zu sehr. aber gibt es eigentlich ein deutsches Pendant?
Ja, man kann sagen mentale Belastung. Aber ich habe den Eindruck und ich habe deswegen auch bewusst immer den englischen Begriff verwendet, auch wenn das kritisiert worden ist, weil es einfach wahnsinnig viele Berichte, Artikel, Artikel, Studien, Studien gar nicht so viel, aber Artikel und Bücher zu dem Thema gibt und ich einfach finde, es ist einfach sehr prägnant und es war was Neues. Wenn wir von ungleich verteilter Care-Arbeit sprechen, hört keiner mehr zu, weil das ist schon irgendwie sehr abgedroschen, finde ich.
Ja.
Das wissen eh alle, aber niemand tut was dagegen, so vom Gefühl her oder fast niemand. Und deswegen, Mental Load war ein neuer Begriff, der irgendwie auch Aufsehen erregt hat.
Ja, wir haben ja auch eine kleine Umfrage auf unseren Account gemacht, couchgeflüster.vienna auf Instagram. Und zwar geht es da eben auch um die fehlende Anerkennung. Nämlich eine Hörerin hat geschrieben, warum wird der Mental Load oft erst wahrgenommen, wenn etwas vergessen wird, aber selten, wenn es funktioniert? Und mehrere Frauen haben da geschrieben, dass ihre Partner das gar nicht sehen, was sie da tagtäglich organisieren. Und warum ist das eigentlich für diese jetzt unter Anführungszeichen Außenstehende unsichtbar? Also ich meine, die sind ja Teil des Haushalts.
Ja, die sind Teil des Haushalts, aber Frauen fühlen sich ganz oft aufgrund der Sozialisation, aufgrund der gesellschaftlichen Erwartungen, aufgrund ihrer Vorbilder, fühlen sich Frauen ganz oft automatisch dafür verantwortlich. Männer eher nicht. Männer haben oft, werden so sozialisiert, dass sie quasi sich für, sie sollen Familienernährer sein, sie sollen Urlaube finanzieren, ein Haus finanzieren. Also so Männer wachsen, Burschen wachsen ganz anders auf, werden anders sozialisiert und deswegen fühlen sich Frauen für den Haushalt verantwortlich. Und warum man es nicht sieht, das ist immer so ein Slogan, Mental Load ist unsichtbar und unbezahlt und das stimmt auch. Also ich finde, wenn etwas funktioniert, dann verliere ich es irgendwann aus dem Kopf, dass das jemand tun muss. Wenn ich gewohnt bin, dass die Seife immer aufgefüllt ist im Badezimmer, dann fällt mir irgendwann nicht mehr auf, dass es irgendjemanden braucht, der das tut.
Ja.
Und das ist der Punkt, wie Heinzelmännchen, die sind auch unsichtbar und wenn man das immer tut, dann gibt es ja nie ein Problem für die Person, die immer alles zur Verfügung hat.
Ja, ich kann einen kleinen privaten Schwenker sagen. Bei uns ist es, wir versuchen ja, mein Mental Load fair auch zu verteilen und wir setzen uns damit auseinander. Und ich sage jetzt mal so, die Küche ist das Refugium meines Freundes. Und vor meiner Schwangerschaft war ich voll verantwortlich für mich selber, einkaufen, kochen etc. Und ich bin letztens war er arbeiten und ich war in der Verantwortung, den Hund zu füttern und die Medikamente zu geben. Und ich musste nachfragen. Weil ich einfach nicht mehr wusste, wo stehen wir gerade, welche Medikamente sind an dem X-Tag, an dem Abend zu geben. Und dann bin ich auf einmal da gewesen und habe mir gedacht so, oh mein Gott, mir ist das gar nicht mehr bewusst gewesen, dass diese Arbeit abgegeben ist. Ich meine, so stelle ich mir das halt andersrum auch vor, wenn es halt ständig gemacht wird. Ich glaube, mein Freund hat gar keine Ahnung, wie unsere Wäsche, wann die Waschtage sind sozusagen, weil das passiert einfach, das ist mein Gebiet, was ich machen möchte oder was wir uns aufgeteilt haben. Aber wie spricht man das dann in einer Partnerschaft an, wenn man merkt, okay, es ist aber ein Problem für mich, es ist eben nicht fair aufgeteilt oder gibt es fair erstens überhaupt? Das ist eine Frage dazu. Aber wie spricht man das an ohne Vorwürfe? Weil das war von unseren Lauschis etwas, was sehr oft kam. Hey, es ist leider so, aber wie kriege ich das jetzt, dass wir in die Veränderung gehen?
Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wie komme ich ins Gespräch miteinander und da am besten, wenn die Emotionen nicht hochgekocht sind, ja, also nicht, wenn man gereizt ist, sondern eine ruhige Minute suchen und wirklich sich einen netten Abend machen, gemütlich und sagen einfach, am besten in der Ich-Form zu sagen, hey, ich fühle mich belastet, ich fühle mich überlastet, ich habe den Eindruck, ich mache deutlich mehr, ich weiß vielleicht auch, du siehst die Dinge vielleicht gar nicht, aber ich fühle mich für so viele Dinge verantwortlich, ich habe so viel im Kopf, so viele To-Dos und ich würde gern, dass wir da gemeinsam hinschauen und es fairer verteilen.
Gibt es das fairer Verteilen?
Tatsächlich, ich arbeite jetzt wirklich schon viele Jahre mit Paaren und vor allem mit Paaren, in erster Linie kommen zu uns schon Paare, die irgendwie die ein Bewusstsein dafür haben und die das wirklich fair machen wollen und die Bewusstsein für Gleichstellung haben und so. Und die kommen zu uns und ich sage, selbst die, die wirklich motiviert sind, tun sich schwer. Also was ist wirklich fair? Ich finde immer, 50-50 ist ein Anspruch, den kaum, also ich kenne ein einziges Paar, glaube ich, die das wirklich mit genauer Zählerei und Erbsenzählerei hinkriegen. Aber was ist schon fair? Ja, das ist ja gar nicht der Anspruch. Aber es gibt schon Paare, die deutlich Mental Load deutlich fairer verteilen.
Muss es eigentlich auch 50-50 sein, damit es fair ist? Weil ich habe manchmal das Gefühl, es geht ja eher darum, dass man einfach schaut, dass das Projekt halt nicht nur auf den Schultern von einer Person lastet, sondern dass man sich sagt, okay, wir sind zu zweit. wie teilen wir es auf, dass es für jeden passt? Weil, aber ich finde, es ist halt dann auch manchmal sehr schwierig, das so anzupassen, dass es für jeden passt. Und weil das muss man dann halt auch ein Stück weit immer wieder neu ausformulieren. Weil zum Beispiel bei uns ist es einfach so, dass, wie ich gesagt habe, Küche ist ein Gesanggebiet, da geht es darum, Einkauf. Er macht eine Wochenliste für was wir essen. Die schickt er mir, ob das eh passt oder ob es eh auch meinen Gelüsten in der Schwangerschaft entspricht. Und er geht einkaufen und er macht auch das Putzen, Kochen etc. Und ich mache halt zum Beispiel die Wäsche. Aber die Wäsche muss man zum Beispiel nicht tagtäglich machen. Kochen muss man tagtäglich, also wenn man es möchte, tagtäglich. Und dann denke ich mir, es ist vielleicht dann gar nicht so bei uns, manchmal nicht 50-50, aber es ist so aufgeteilt, dass es für jeden machbar ist und in den zeitlichen Ressourcen passt. Wie wäre, sind das deine Erfahrungswerte? Ist es besser, so in Gebieten zu arbeiten? Oder jetzt mal, wenn man als Paar zu dir kommt, wie würdest du da ansetzen?
Also wenn ein Paar zu mir kommt, würde ich natürlich fragen, was ist das Thema? Und ganz oft gibt es natürlich auch Beziehungsthemen dahinter. Nicht selten haben sie ihren Ursprung in ungleich verteilten Mental Load. Ich glaube, wenn wir fair geteilte Elternschaft als Norm hätten, wäre die Scheidungsrate niedriger tatsächlich. Aber ich höre mir natürlich an, was das Bedürfnis von beiden ist. Ja? Und es gibt bei Paaren schon, die meisten haben ähnliche Themen. Und irgendwann, vielleicht nicht in der ersten Stunde, aber irgendwann in der zweiten Stunde, und manchmal gebe ich es auch nach der ersten Stunde schon mit, wenn sie wirklich mit dem Thema Mental Load kommen, dann lasse ich sie Mental Load-Listen ausfüllen. Wir haben zum Beispiel auch eine auf unserer Homepage erstellt, die kann man sich downloaden. Es gibt es als Excel-Datei, da rechnet sich sogar die Zeit aus und das genauer, aber als PDF, und das PDF reicht grundsätzlich auch. Es gibt eine für Paare ohne Kinder, die ist deutlich kürzer, dann gibt es eine für Paare mit Kinder, die ist deutlich länger, aber ich lasse mal diese Liste ausfüllen, am besten getrennt voneinander, weil sonst streiten sie im vierten Punkt spätestens.
Ja.
Und das Spannende an der Liste ist, dass es nicht nur ein Haushaltsplan ist, so wie man sonst oft aus WGs kennt, sondern dass es auch die Kategorie gibt, wer denkt daran. Das wäre die Mental Load Spalte. Ja? Und selbst bei Paaren, die Haushaltstätigkeiten halbwegs fair verteilt haben, ist es wirklich immer so, dass die Mental Load Aufgaben, also das daran denken, bei den Frauen liegt.
Ja.
Und ich finde, und ich habe wirklich viel positives Feedback auch von den Männern diesbezüglich bekommen, weil die haben mir oft gesagt, wow, ich sehe jetzt zum ersten Mal, was eigentlich von mir verlangt werden würde. Ich wusste diese Dinge gar nicht. Ja, die fühlen sich so als, sie helfen mit, sie erwarten, dass jemand sie auffordert und ihnen was sagt, sie helfen mit, aber jetzt plötzlich wird sichtbar, was alles für Arbeit nur im Haushalt, nur alleine beim Haushalt zu tun ist.
Ja, ich glaube, das ist ein großes Thema, dieses sie helfen, also man hat ja oft das Gefühl, dass der Partner nur hilft, anstatt halt selber ins Tun zu kommen, ohne dass man eine Erinnerung schicken muss, ohne dass man sagen muss, hey, das steht noch an, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Ich glaube, das ist eines der größten Streitpunkte auch in einer Beziehung, auch wenn man die Themen dann abgibt, dass man trotzdem selber immer noch mit dem Kopf dabei ist.
Genau, dann hat man es nämlich nicht richtig abgegeben. Das ist so das schöne Beispiel, was du vorher gesagt hast mit dem Medikamente für den Hund und so. Ja, ich finde, da ist das super abgegeben, weil das ist echt das Ziel, dass manche Bereiche, nicht alles, manches muss man eh gemeinsam machen oder beide machen, aber es ist schon entlastend, wenn man einige Bereiche komplett zugeteilt hat einer Person, weil das ist Mental Load reduzierend, wenn ich gar nicht mehr dran denken muss, wenn ich es nicht im Schirm habe, wenn ich auch nicht mehr erinnern muss. Wenn ich erinnern muss, also wenn das Beispiel Bett, Wäsche wechseln liegt bei ihm und ihm muss aber sagen, hey, es wäre schon wieder Zeit und kannst du nicht die Bettwäsche wechseln und Ding, dann habe noch immer ich den Mental Load, weil ich dran denken muss. Das Ziel müsste sein, dass diese Sachen autonom, selbstständig komplett übernommen werden, inklusive eben dieses am Schirm haben, dass es getan wird, dann überlegen, wie es geplant wird, dann umsetzen, dann kontrollieren, das alles sollte bei einer Person liegen.
Ja, zum Thema Kontrolle abgeben kommen wir heute noch.
Ja.
Dann werde ich vielleicht meinen Notizblock rausholen und mitschreiben, weil das fällt mir manchmal sehr schwer. Aber warum übernehmen Frauen oft einfach diese Rolle der Managerin der Familie? Das ist, du hast schon gesagt, es kann sozialisiert sein, aber irgendwie, wir haben im Off kurz geredet, du hast auch einen Begriff genannt, dass Frauen sich in dieser Verantwortung viel mehr fühlen als teilweise Männer, aber dass sich auch verändern kann.
Genau. Also gibt es eine Studie, die sagt, dass Dinge für Haushaltstätigkeiten für Frauen sowas wie einen Aufforderungscharakter haben. Das heißt, Männer sehen vielleicht das dreckige Geschirr in der Spüle, wir sehen das und das ist halt das dreckige Geschirr in der Spüle. Wenn eine Frau das dreckige Geschirr in der Spüle sieht, dann sieht sie die Arbeit, die damit verbunden ist und hat sofort eine gesetzte Affordanz, nennt man das, eine Aufforderung im Kopf hat, ich soll das machen, ich muss das tun. Weil sie sich eben dafür verantwortlich fühlt. Und das ist der Unterschied. Deswegen stressen Frauen diese Dinge auch oft. Männer sagen, dann mach's halt nicht oder lass es halt oder ist ja nicht so wichtig. Natürlich ist es wichtig, weil wenn ich es brauche, damit irgendwer muss ja machen. Ich kann ja nicht monatelang das Geschirr stapeln in der Spüle.
Aber wieso fällt es Männern manchmal so leicht, dass, also ich verstehe, also ich habe ja für diesen Podcast ein kleines Experiment gemacht. Und zwar habe ich 3 Wassergläser in meiner Wohnung verteilt, eigentlich mehr zentral im Wohnzimmer und habe eine Woche gewartet, ob sie weggeräumt werden. Und ich bin halt jemand, wenn ich durch die Wohnung gehe, mir, wie du sagst, mir sagt jeder Gegenstand, der nicht an seinem Platz ist, räum mich auf, räum mich weg. Und mein Freund kann durchmarschieren und für ihn ist einfach ein Wasserglas, das jetzt auf dem Heizkörper rumsteht, am Tisch steht, aber es fordert ihn nicht auf, es wegzuräumen.
Genau. Und diese Verantwortung kann sich aber ändern. Da geht es wirklich darum, fühle ich mich verantwortlich für den Haushalt, fühle ich mich verantwortlich, dass sich alle hier, und das sage ich wirklich, alle hier wohlfühlen. Weil manchmal sagen die Männer, mich stört die Unordnung nicht, ist mir egal. Aber wenn ich eine Partnerin habe und wenn mir die Beziehung etwas wert ist, dann sollte ich ja darauf schauen, was brauchen alle, um sich wohlzufühlen. Mhm. Und wenn Ordnung das ist, was die Partnerin braucht, dann muss ich das auch tun, auch manchmal nur ihr zuliebe, weil es einfach zum Wohl der anderen Person irgendwie da ist, notwendig ist. Und man kann es lernen. Also ich habe das mit meinem Partner wirklich gemerkt damals, er ist dann in Elternkarenz gegangen und für mich war das so erstaunlich, ja, weil vorher war auch ich deutlich mehr gemacht und wir haben uns hingesetzt, haben mich schon vorher verteilt und Listen gemacht und dann war einfach Aufwaschen, Staubsaugen, Saubermachen deutlich mehr bei ihm, weil ich mehr berufstätig war. Und irgendwann, mir ist es gar nicht aufgefallen, bin ich mit dreckigen Schuhen in die Wohnung gegangen, ins Wohnzimmer. Ja, wirklich, es ist mir nicht mehr aufgefallen. Ja. Es war wirklich so und er hat gesagt, ich habe gerade aufgewaschen, warum hast du deine Schuhe an, sieh deine Schuhe aus. Und da haben wir wirklich die Rollen gewechselt. Ja. Er hat die Arbeit gemacht, er hat gesehen, wie viel Arbeit es ist ja. Und deswegen ist es ihm aufgefallen und er hat dafür die Verantwortung übernommen. Mhm. Und da war mir klar, okay, es kann nicht am Geschlecht liegen. Das ist wirklich, und dass ich so, das hätte ich früher nie gemacht, mit Straßenschuhen einfach ins Wohnzimmer zu latschen, das war wirklich weil ich es nicht mehr am Schirm gehabt habe.
Ja, ähnlich wie mit meiner Medikamentengeschichte, weil man es nicht mehr am Schirm hat. Aber es ist lustig, dass man sich dann auch ertappt dabei fühlt, so hupsi, jetzt ist mir das auch passiert, was ich eigentlich gefühlt jahrelang gepredigt habe, mach dieses und jedes nicht oder schon. Aber es ist schon irgendwie verrückt eigentlich, dass man, wenn man es dann wirklich abgegeben hat, komplett, dass man dann auch selber vielleicht in das Verhalten des anderen Gegenüber, was vorher im Gegenüber war, reinkommt. Ja, für mich war es zum Beispiel auch ein kleines Aha-Erlebnis, dass es sich gut anfühlt, wenn man nicht mehr für Sachen verantwortlich ist. Wie ist es dir damals gegangen?
Ja, es fühlt sich super an.
Schon.
Also es fühlt sich super an. Aber ich muss auch dazu sagen, man muss echt dranbleiben. Also es schleicht sich ganz schnell wieder Dinge ein. Also das eine ist wirklich sichtbar machen, für beide sichtbar machen, kommunizieren miteinander, dann aufteilen, also wirklich Aufgabengebiete zuteilen, Bons, du machst die Wäsche, das ist etwas, was ich komplett abgegeben habe, also das sehe ich nicht einmal mehr, wenn es irgendwo dreckige Wäsche gibt. Mhm. Also wenn man so einzelne Bereiche hat, an die man nicht denken muss, dann entlastet das.
Ja.
Und ich merke schon, bei jungen Menschen, die ein bisschen mehr Bewusstsein darüber haben, ja, dass da oft ein großer Fehler ist, dass beide dran denken.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil das habe ich das Gefühl, dass ein bisschen auch in unserer Partnerschaft ein Thema sein ist, dass wir sehr viel nur noch mehr gemeinsam machen. Also es gibt zwar einzelne Aufgabengebiete, die wirklich getrennt sind, aber vieles ist dieses beide denken dran und das ist ja dann keine Entlastung für niemanden.
Genau, bei manchen Dingen muss ja auch so sein. Ja. Also manche Dinge kann man nur gemeinsam machen oder müssen beide im Alltag irgendwann machen, aber es sollten nicht zu viele dieser Dinge sein. Weil das merke ich wirklich bei denen, die sich bemühen und die engagieren, dass die dann wirklich den doppelten Stress haben oder den doppelten, haben beide Mental Load und das soll ja nicht das Ziel der Sache sein.
Also du würdest schon auch sagen, dass man es halt wirklich Aufgaben, die sich halt gut trennen lassen voneinander, wirklich dann sagt, okay, Person A macht das, Person B macht das. Und die andere Person versucht dann auch nicht mitzudenken.
Ja, das ist, meistens braucht es eine Übergabe. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz sinnvoll ist, wenn eine Person, weiß ich nicht, bleiben wir beim WC-Putzen von mir aus. Ja? Wenn das bis jetzt Person A gemacht hat, ja, und jetzt soll es Person B übernehmen, dann braucht sowas wie eine Übergabe. Das mache ich ja in einer Firma auch, dass ich jemanden einschule und sage, wie geht das. Ja? Und da fühlen sich manche wirklich auf den Schlips getreten. Und natürlich, ich mache das alleine, warum musst du mir da was anschaffen oder so? Aber ich sage immer, einfach zuhören. Ja? Die Person A, die es bis jetzt gemacht hat, erzählt wirklich in kleinen Schritten, im Detail, was habe ich gemacht? Welches Putzmittel verwende ich? Wie oft mache ich das? Wann mache ich es? Was gehört alles dazu? Gehört Fensterputzen auch zum Kloputzen oder nicht? Gehört Mistkübel ausleeren dazu oder nicht? Was verstehe ich unter einem wirklich gut geputzten WC? Ja? Wie oft, wann, wer... Ja, wie genau mache ich das? Mhm. Und das möglichst kleinschrittig erzählen. Das klingt zwar jetzt blöd, aber es macht total Sinn, weil die andere Person weiß das ja gar nicht, was von ihr erwartet wird. Weil wir verstehen unter WC-Putzen, vielleicht haben wir komplett unterschiedliche Standards. Ja? Für die eine Person reicht einmal über die Klomuschel wischen und die andere Person braucht ganz mit dem Dampfreiniger sogar die Sockelleisten, alles penibel fein. Also was heißt ein fertig geputztes WC?
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also zum Beispiel der Anspruch an Sauberkeit ist ja auch unterschiedlich bei jedem Menschen einfach. Also das merkt man ja auch, wenn man in einer WG ist. Ich finde manchmal, dass man in einer WG faire Aufgaben verteilt oder auch manchmal mehr ein Auge zudrückt, wenn eine andere Person das nicht so gut gemacht hat, wie man selber vielleicht machen möchte oder wo man glaubt, man macht das besser, als in einer Partnerschaft. Es ist oft doch dann, diese Beziehungsebene spielt da oft dann noch mit rein.
Total. Weil also das erlebe ich oft, dass in einer WG oft besser verteilt ist, weil da redet man auch mehr drüber. Da hat man im Normalfall einen Putzplan in den meisten WGs, ja, und da wird drüber gesprochen und es sind auch Fremde. Es ist jetzt nicht meine Partnerin. Mhm. Und wenn ich eine Partnerin habe und einen Partner, dann hat man diese Beziehungsdynamik. Mhm. Und dann hat man unbewusst auch Bilder im Kopf. Ja, und wir sind ja auch geprägt durch das, was wir vorgelebt bekommen haben. Also unsere eigenen Eltern sind Beziehungsvorbilder. Und wenn wir schauen, wie dort Mental Load verteilt war, ja, dann hat das einen Einfluss darauf, wie ich Mental Load verteile in der Beziehung.
Ja, oder man hat keine guten Vorbilder manchmal, weil zum Beispiel in meinem Fall, das kann ich aus meinem Umfeld sagen, also meine Mutter hat sehr viel übernommen, also eigentlich alles gefühlt. Und ich habe einfach, meine größte Angst beim Zusammenziehen war, in dieses Muster zu fallen wie meine Eltern. Und ich glaube, ich war dann am Anfang sogar teilweise echt unfair, weil ich so Panik vor diesem Muster hatte, was ich halt als Kind erlebt habe, was für eine Belastung das ja auch ist, nicht nur für meine Mutter alleine, sondern auch für die Beziehung. Nur es wurde ja nie thematisiert, es ist halt auch ein bisschen so eine Generationensache noch, dass es halt noch nicht so Thema war. Und das ist mir bei mir immer aufgefallen, dass ich dann teilweise, ich will nicht sagen komplett unfair, aber halt schon sehr, schon so in Alert war, dass mir das nicht passiert, dass ich halt schon sehr, sehr streng auch war mit allen Dingen, dass das ja nicht uns passiert. Und glaube ich, da allein schon ein bisschen in einen Panikmodus verfallen bin. Es war auch nicht so einfach, das loszulassen.
Das glaube ich sofort. Vor allem, wenn man seinem Unbewussten dauernd sagt, ich will nicht so sein wie meine Mutter.
Das ist vielleicht, sagt das eigentlich jeder?
Nicht das Beste, weil das Unbewusste kann das nicht verarbeiten. Dann sage ich mir eigentlich dauernd, ich will so sein wie meine Mutter.
Oh Gott.
Genau.
Also ich habe dich lieb, Mama, aber nein.
Genau. Man muss ein bisschen dazu sagen, dass unsere Elterngeneration, du bist jünger als ich, aber trotzdem unsere Elterngeneration ja oft tatsächlich noch ein ganz klassisches Rollenbild gelebt hat. Ja. Frauen waren oft Hausfrauen, Männer waren oft Vollzeit oder fast immer Vollzeit erwerbstätig und da hat es dieses Bild noch nicht gegeben. Das heißt nicht, dass die Frauen damals nicht auch überlastet waren, aber es hat noch keinen Namen für diesen Zustand gegeben. Und dann tut man sich viel leichter, sich zu beschweren oder zu sagen, das ist unfair, wenn es das nicht gibt. Und letztlich ist aber trotzdem, es hat sich unsere Gesellschaft verändert. Und Frauen von heute, die haben ganz andere Anforderungen, so wie du. Wir sollen Karriere machen, wir sollen auf unsere Pension schauen, wir sollen Kinder erziehen, als hätten wir keinen Job, aber wir sollen einen Job haben, als hätten wir keine Kinder. Mhm. Und also ich sage immer, was wir gemacht haben, ist Frauen tatsächlich den Arbeitsmarkt zugänglich zu machen, aber was wir versäumt haben, ist Männer die Fürsorgearbeit zugänglich zu machen und die Hausarbeit zugänglich zu machen.
Das ist sehr schön gesagt, weil das stimmt.
Ja. Und
das ist wirklich sehr schön formuliert, nämlich auch, ja. Also, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist ja gerade so, oh, das ist wirklich toll formuliert mal, weil es, ich finde, manchmal ist es halt sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, aber Männer haben eben diese fürsorglich, also was dazu gehört, ist irgendwie abhanden gekommen in den letzten Jahrzehnten, dass das da aufgearbeitet wird, dass die auch diesen Zugang bekommen.
Ja, und man nimmt tatsächlich Männern auch etwas, wenn man von ihnen verlangt, dass sie die Taffen sein müssen und die geschäftlich Erfolgreichen sein müssen und durchsetzungsfähig und analytisch und wie auch immer. Man nimmt Männern auch wirklich die Gefühlsarbeit, das Gefühlvolle, das in Beziehung gehen und letztlich dann auch, wenn sie Väter werden, die Zeit mit ihren Kindern. Und das sehen viele gar nicht, weil wir so in diesen gesellschaftlichen Rollenbildern noch verankert sind und verhaftet sind.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es ja bei meiner Mutter gesehen, dass 40 Stunden Job und Haushalt und Kindererziehung, wenn das alles eine Person macht, obwohl es jemanden dabei gibt, dass man dann irgendwann mal einfach wirklich überlastet ist und dass es einfach auf den eigenen, dass viele Dinge dann auf der Strecke bleiben, die einen selbst ausmachen. Und das ist zum Beispiel meine größte Angst einfach. Also, dass ich dann mich selbst so sehr in diesen Themen dann auch verliere, weil alles unter einen Hut bringen ist einfach fast unmöglich, wenn nicht ein zweiter Part auch dabei ist, der mitarbeitet.
Genau, deswegen sagen wir ganz klar, ich meine, das ist, die Politik sieht das ein bisschen anders, das ist mal die Freestyle-Teilzeit und Lifestyle-Teilzeit und Frauen sollten doch noch mehr am Arbeitsmarkt präsent sein, dann hätten wir kein Problem. Aber meiner Meinung nach ist es unmöglich. Also es kann niemand eine gesunde Paarbeziehung haben, eine gesunde Beziehung zu den Kindern haben, zu sich selbst genug Zeit für Gesundheit, Selbstfürsorge haben, Sport und was wir nicht alles tun sollen, Freizeit. Und das geht sich einfach alles nicht aus mit einem 40-Stunden-Job.
Ja, vielleicht sind die 40-Stunden-Jobs auch etwas, was wir in der Vergangenheit lassen sollten.
Genau, deswegen wäre ich auch für eine Regelarbeitszeit von 30 Stunden. Dafür setzen wir uns ein, weil damals auch schon bei der Erfindung, das war Errungenschaft, der 8-Stunden-Tag, ja, den wir jetzt eh nicht mehr haben, jetzt haben wir schon bei 10, aber der 8-Stunden-Tag war eine Errungenschaft. Aber auch damals ist man davon ausgegangen, 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Erwerbsarbeit, 8 Stunden Freizeit. Und ich kenne kaum jemanden, der wirklich 8 Stunden Freizeit hat. Ja, spätestens dann, wenn sie Care-Verpflichtungen oder einen Haushalt zu Hause hat.
Ja, ich habe irgendwann mal, habe ich mir mal zusammengerechnet, also von, ich mein Privileg ist meine Selbstständigkeit irgendwo auch, dass ich halt zum Beispiel, wenn ich E-Mails mache, nebenbei noch eine Wäsche machen kann. Aber ich habe mir das mal durchgerechnet von so einem gängigen Modell, wenn man halt 40 Stunden arbeitet, wie wenig Freizeit man in Wahrheit hat. Mhm. Und dass ich eigentlich auch in dieser Freizeit Paargestaltung, Freundesbeziehungen am Leben zu halten, es geht sich einfach nicht aus, wenn man nebenbei noch, und das ist ja auch ein Zeitgeistthema, diese Selbstoptimierung auch macht. Also es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit geworden, alles unter einen Hut zu bringen und es muss immer irgendwo Abstriche gemacht werden, wenn die Politik nicht in die Veränderung geht, was dieses Thema betrifft. Es liegt ja nicht an den einzelnen Individuen da draußen, dass es nicht funktioniert, sondern es ist ein Systemfehler.
Genau. Bei der Politik und bei der Wirtschaft und vor allem. Ja. Und der Meinung bin ich auch, das ist noch der vierte Part, der dazu führt, dass Mental Load so ungleich verteilt ist, nämlich die strukturellen Rahmenbedingungen, in denen wir leben.
Eine Frage von einer Hörerin, also ein Lauschi war, ich habe ja nicht nur meine Termine im Kopf, sondern auch seine. Und da hat sich mir ein bisschen herauskristallisiert auch wieder, Frauen haben einfach oft die Verantwortung auch für erwachsene Menschen. Und das in einer Partnerschaft. Wie schaltet man das eigentlich ab? Weil ja, Familienkalender schön und gut, aber in Wahrheit, man muss ja eigentlich nicht. Aber trotzdem liegt das oft bei einem, dass man alles für den anderen auch im Kopf hat und dann koordiniert.
Ja, ich finde, da kann man schon früh genug anfangen, am besten noch bevor Kinder im Spiel sind, sich das einmal zu überlegen. Wie viel übernehme ich an emotionaler Arbeit, an Planung, an Denkarbeit für meinen Partner mit? Und warum glaube ich, überhaupt dann, wenn ich in dieselben Stunden erwerbsarbeite, warum glaube ich denn, dass der das nicht kann? Mhm. Weil natürlich kann er es. Der kann auch seine Termine in der Firma koordinieren und organisieren. Warum sollte er das nicht können? Also letztlich mache ich den anderen ja auch klein damit, wenn ich seine Termine übernehme.
Das ist eine Sache, die mir auch aufgefallen ist. Und ich finde es jetzt ein bisschen gemein von mir, meine Eltern da ständig als Bezugspunkte da zu nehmen. Aber meine Mama hat im Prinzip für meinen Vater ja auch gefühlt alles ausgemacht. also was die Freizeitgestaltung, die gemeinsame betrifft, also der hatte nicht einmal mehr die Möglichkeit, ins Tun zu kommen, weil es wurde schon getan.
Mhm.
Und das ist, ich meine, er hat es auch genossen, weil es ist ja praktischer, wenn einer für einen alles macht. Aber es ist aber auch schwierig, dann eine gesunde Paarbeziehung zu leben, wenn man den anderen immer auch ein bisschen in dieses, ich will jetzt nicht runterdrücken, sagt, aber irgendwie ein bisschen schon. Also so, ja, auf die Art so, ja, du kannst es ja eh nicht so gut wie ich.
Genau. Man traut es dem anderen gar nicht so. Und dadurch macht man ihn auch klein oder sie auch klein, kann auch umgekehrt sein, aber meistens ist es eben so. Man macht die andere Person klein und letztlich, die Emma sagt in einem Comic, das habe ich ganz gut gefunden, so, wir werden viel eher ihre Mütter als ihre Partnerin, wenn wir in einer Beziehung sind.
Ja.
Ja, genau. Und wer will schon Sex mit seiner Mama haben? Wer will schon mit einem Kind verheiratet sein? Das will doch niemand.
Ja, das ist ganz schwierig, ist auch nicht sexy. Also
nein,
es ist überhaupt nicht sexy, wenn man da und jemandem sagen muss, mach das. Also weil es gibt ja auch das große Thema Unlust und Mental Load. Ja. Also viele berichten ja, boah, ich habe gar keine Lust mehr in einer Partnerschaft, weil man oft in diesen Rollen auf einmal drinnen hängt.
Zum einen, ja, das stimmt.
Nicht nur, aber ja.
Das stimmt. Also ich will ja einen Partner auf Augenhöhe an meiner Seite haben. Mhm. Ich will ja jemanden, der selber denken und entscheiden kann. Ja? Mhm. Ich will jemanden, der selber Verantwortung übernehmen kann. Und ich sage jetzt das, ich will das tatsächlich, aber ich weiß, dass viele Frauen das auch schätzen, dass sie sich um den Partner kümmern können und die das total genießen und für die das auch Erfüllung ist, so sich um den Partner kümmern. Das ist irgendwie etwas, was man auch früh gelernt hat, dass Frauen sich kümmern müssen und sollen. Und natürlich profitiert man davon, aber spätestens, wenn Kinder ins Spiel kommen, dann kracht das Ganze, weil dann spätestens will man einen Partner oder alle, dann wollen alle einen Partner, der selbstständig Haushalt macht und seine Sachen organisiert, dann hat man ja auch die Zeit nicht mehr dafür.
Mhm. Und wie kommt man aus dieser Dynamik eigentlich raus? Ich meine, das ist jetzt nicht mit einer Erklärung wahrscheinlich getan, das ist wahrscheinlich ein längerer Prozess, aber aus diesem Pseudo-Mutter-Kind-Konstellation, weil das ist ja irgendwie, also es ist ja absurd, man ist ja da sehr schnell drinnen.
Mhm. Ja. Ich glaube, man kippt ganz automatisch ganz schnell hinein. Und das hat was mit den Rollenbildern in unserer Gesellschaft zu tun.
Mhm.
Wann ist man eine gute Partnerin? Wann ist man eine gute Ehefrau? Wann ist man eine gute Liebhaberin? Und was soll man nicht alles sein? Und wenn man sich dann überlegt, auch was haben wir für Ansprüche an einen guten Partner? Also welche Rollenbilder haben wir überhaupt? Wie macht man sich ja oft gar keine Gedanken. Wie stellen wir uns vor, wie unser Partner sein soll?
Mhm.
Also wir haben alle so Bilder verinnerlicht und die sind unterschiedlich. Vielleicht sind die ganz unterschiedlich bei dir wie bei mir, aber wir haben alle Bilder und letztlich gibt es schon einen kulturellen Konsens, wie gute Frauen sein sollen und gute Männer sein sollen.
Ja, das Bild wird ja auch geprägt, sei es durch soziale Medien jetzt, früher war es Film, Fernsehen, Zeitschriften. Man hat ja schon ein bisschen auch, zumindest in meiner Generation, diese Millennial-Sache war ja auch dieses so, du musst Karriere machen. Also dieser Gedanke, dass du das, wer das nicht macht, also zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, dass es sehr stark kritisiert worden ist, Hausfrau sein zu wollen oder Mutter werden zu wollen. Bei mir war es so, dass ich mit 19 mal bei einem Vorglühen gesagt habe, so ja, ich wünsche mir schon, Mutter zu werden und eigentlich ist das für mich so mein Lebensziel auch irgendwo und mich dann von einer Frauenrunde relativ scharf kritisiert worden bin für diese Aussage, so was kannst du heutzutage nicht sagen und so weiter. Aber ich glaube, da hatte jeder auch andere Zugänge. Also für mich war dieses Ziel jetzt nicht so, dass es über alles geht, aber es war einfach ein Lebensziel, was ich für mich vorgehabt habe, was ich als erfüllend gefunden habe. Also mir vorgestellt habe, dass es erfüllend sein könnte für mich. Und ich fand das interessant, weil wir da diese Generation ist sehr, sehr geprägt darauf, du musst unbedingt ganz viel Karriere machen, bevor du überhaupt Kinder bekommen kannst. Also das ist schon ein starkes Bild. So, du musst alles unter Dach und Fach haben und dann darfst du erst loslegen. Und es ist ein bisschen auch so, warum darf nicht beides auch gleichzeitig passieren? Oder manchmal habe ich das Gefühl, Frauen werden auch scharf kritisiert, wenn sie zum Beispiel zu früh Kinder bekommen, unter Anführungszeichen zu früh, wenn sie halt zum Beispiel noch das Studium noch nicht abgeschlossen haben, dass da oft das sehr kritisch beäugt wird dann. Oder Frauen werden gerne kritisch beäugt, aber
okay, das wollte ich gerade sagen.
Von dieser Generation habe ich oft dieses Bild einfach mitbekommen.
Ja, Das stimmt. Also das ist, hat sicher ganz viel mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, mit dem Kapitalismus zu tun, ja, dass einfach die Erwerbsarbeit über allem gestellt wird. Und ich meine, es stimmt schon, ich bin auch der Meinung, Frauen sollten erwerbsarbeiten. Ja, auch Mütter sollten erwerbsarbeiten, weil wenn ich mir die Zahlen anschaue, wie es dann anschaut mit Altersarmut und Frauen in Armut in der Pension oder nach einer Trennung, das haben wir ganz oft in der Frauenberatung, wenn dann wirklich Frauen vor dem Nichts stehen finanziell. Ja. Also ich finde, beide sollten erwerbsarbeiten, ja, aber zweimal 40 Stunden ist einfach unschaffbar, wie wir es vorher schon festgestellt haben. Ja. Und das Problem ist, es gibt keine Arbeitsmodelle, die vorsehen zum Beispiel, dass beide 30 Stunden erwerbsarbeiten. Das ist in anderen Ländern, Schweden zum Beispiel, ist das die Norm, wenn man Kinder kriegt, arbeiten beide 30 Stunden. Weil 40 Stunden geht sich nicht aus. Mhm. 30 und 30 ergibt auch 60. Ja. Ja. Also die meisten Familien arbeiten 60 Stunden hier in Österreich. Das wäre der Durchschnitt. Aber es ist halt ungleich verteilt.
Ja, es ist halt meistens 40-20.
Genau, und er gibt auch 60, aber es ist sehr unfair verteilt, weil Frauen dann auf Karriere eben verzichten, weil in Österreich gibt es so das ungeschriebene Gesetz, mit 20 Stunden kann man keine Führungsposition irgendwie innehaben, da ändert sich bisschen was, da gibt Bestrebungen, aber irgendwie gilt so, wenn du Karriere machen willst, musst du der Firma unbegrenzt zu Diensten sein und All-In-Verträge und Wochenende und immer. Ich meine, das ist ja absurd. Das ist das Problem, also das Hauptproblem ist, dass wir Care-Arbeit nicht berücksichtigen als Arbeit und nicht mitgedacht haben. Das ist im Kapitalismus ist das einfach, wird das erwartet und es wird halt hauptsächlich von den Frauen gemacht und das ist die Unfairness per se.
Ja, was mir auch aufgefallen ist in den Beobachtungen in meinem Umfeld ist einfach so, dass auch die Frauen, die jetzt zum Beispiel versuchen, das Ganze irgendwie fairer zu verteilen oder halt irgendwie eine Lösung dazu finden, wenn das Kind krank ist, und der Kindergarten oder die Schule ruft an, wird meistens sie angerufen und sie muss dann irgendwie versuchen, wenn sie noch Pflegeurlaub überhaupt übrig hat, auf Pflegeurlaub dann zu gehen, betreut das Kind. Und natürlich sagen da viele Chefs, aber auch leider Chefinnen, aber du bist ja oft nicht da. Und das heißt, diese Position, dass die sie innehaben, bleibt halt einfach. Und zum Beispiel, ich sehe dann viele von ihren Männern, die dann halt den Karriereschub erst recht bekommen, wenn dann eine Familie da ist, weil der ist ja stabil im Leben, da muss er jetzt eh auch Geld verdienen, der ist noch mehr anwesend, weil er sich halt noch mehr reinsteigert, dass er ja nicht den Job verliert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein gläserner Deckel bei den Frauen ist, dass sie nicht weiter in dieser Karriereleiter nach oben steigen können, weil sie halt dann sehr eingebunden sind mit der Betreuung der Kinder, wohingegen bei den Männern es oft diesen Push gibt, finde ich.
Ja, ist auch tatsächlich so. Also Männer kriegen oft eine Gehaltserhöhung, weil sie müssen jetzt die Familie ernähren oder eine bessere Position angeboten. Ich finde, und das ist was Wichtiges, auch für Paare ohne Kinder, wenn man Kinder plant, darüber sollte man reden, das machen die wenigsten. Mhm. Ja, man sollte genau darüber reden, zu sagen, wie stelle ich mir das vor, wie stelle ich mir mich als Mutter vor, dich als Vater, was wünsche ich mir voneinander und wie wollen wir die Erwerbsarbeit verteilen?
Das wird auf jeden Fall in einer Mama-Geflüster-Folge ein großes Thema sein. Wer eine Familienplanung plant, sollte da auf jeden Fall reinhören. Die kommt nämlich nächsten Dienstag, also wenn diese Folge online kommt, dann der nächste Dienstag. Da werden wir nämlich genau auf das Thema eingehen. Mental Load bei Geburt, Schwangerschaft und die ersten Babyjahre und sowieso. Also da hört es auf jeden Fall nochmal rein. Aber ja, du hast gesagt, die Karriere kommt in Stocken bei den Frauen. Altersarmut ist ja auch ein großes Thema. Du würdest schon sagen, dass Mental Load dazu, also wenn der fairer verteilt wäre, dazu führen würde, dass diese Sachen dann nicht mehr passieren?
Weil ich glaube, wenn Männer auch Teilzeit erwerbsarbeiten würden und ihren Fokus nicht nur auf die Erwerbsarbeit legen, sondern dann natürlich auch Zeit für Care-Arbeit und für Haushalt und Ähnliches haben müssten, dann würden Frauen nicht mehr so diskriminiert werden am Arbeitsmarkt. Weil für Frauen gibt es Teilzeitjobs, für Männer gibt es die ganz oft nicht. Ja, hat sich einfach noch nicht etabliert, dass Männer auch Teilzeiterwerbsarbeiten wollen.
Ja, wie du es gesagt hast, Kapitalismus ist ein großes Thema da auch. Und dass man auch ein bisschen der Sklave der Firmen ist und nicht, dass halt nicht darüber nachgedacht wird, dass es andere Arbeitszeiten vielleicht auch möglich wären. Weil ich weiß aus es gibt genug Studien, die auch sagen, dass kein Mensch 8 Stunden komplett konzentriert arbeiten kann. Also es ist vielleicht wäre es effektiver, sogar kürzer zu arbeiten. Und dafür ist man dann halt voll bei der Sache und hat dann auch ein bisschen mehr Freizeit und ist erfüllter in seinem Leben und kann dann auch eigentlich mehr leisten in seinem Job.
Dazu gibt es wirklich viele Studien, ja, und die belegen da genau das auch.
Ja.
Ja. Also Reduktion der Normarbeitszeit wäre genau das, was wir auch fordern.
Ein Thema, was auch sehr oft kam, ist ein bisschen das Kontrollthema. Und ich zücke jetzt meine Notizblock, weil das ist eine Sache, da glaube ich, habe ich sehr viel noch zu lernen. Denn es geht mir ähnlich wie einer Hörerin, die schreibt, ich trage sehr viel alleine, weil ich auch manchmal einfach denke, dass ich besser darin bin. Und warum fällt es da eigentlich so vielen Frauen auch schwer, Aufgaben abzugeben, ohne sie nachzukontrollieren? Also ich sage nur, ich und mein Geschirrspüler, also ich räume den Geschirrspüler regelmäßig neu um. Und ich weiß, dass das Küchending eigentlich nicht meine Aufgabe ist.
Spannend.
Aber es fällt mir schwer. Also wir können so ein praktisches Beispiel angehen. Ich weiß, dass es sau schwer ist, manchmal das abzugeben.
Ja, was macht es denn so schwer?
Ich denke manchmal wirklich, dass ich es besser kann. Also ich weiß auch irgendwo, dass ich es besser kann. Und es macht mich ein bisschen fuchsig, wenn die Sachen nicht effizient sind. Es ist aber, ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber ich bin mit diesem Thema in meiner Lerntherapie. Das ist echt etwas, was ich mir manchmal auch denke, okay, es darf mir auch egal sein, ob die eine Tasse mehr oder weniger in diesem doofen Geschirrspüler drinnen ist. Es macht das Kraut nicht fett, aber es ist für mich.
Hat es negative Konsequenzen für dich, wenn es nicht so effizient eingeräumt ist?
Mein Kopf denkt dann halt sehr viel darüber nach. Es ist ein Me-Problem, das bin ich mir 100% bewusst und ich versuche es manchmal, mich in Zurückhaltung zu bringen, aber es ist halt wirklich so, dass ich da manchmal hingehe und den neu einräume.
Mhm.
Und es beruhigt mich dann auch. Also ich merke mir richtig, wenn ich Sachen nach bearbeite, dass es mich dann ein bisschen beruhigt. Also zumindest was den Geschirrspüler betrifft.
Wenn du eine Ordnung herstellst, deine Ordnung herstellen kannst, ja, dann wissen wir zumindest, was der Zweck hinter dem Geschirrspüler einräumen ist, hinter dem Unordnen. Ich würde sagen, wenn es dir ein Anliegen ist, wenn es dich beruhigt, wenn es dir was gibt, dann mach's doch du. Man kann eine ganze andere Küche machen, mach doch den Geschirrspüler du.
Mhm. Ja, sollten wir so vielleicht machen. Aber ja, ich versuche es eher mal abzugeben, weil ich merke, dass dieses Loslassen von gewissen Punkten mir gut tun würde, weil ich manchmal da trotzdem nach zu sehr hafte an dem, auch dass der Weg A immer sein muss. Also ich glaube manchmal so dieses, Menschen haben ja andere Zugänge, wie sie Sachen machen und nicht immer mein Weg ist der richtige Weg.
Genau.
Solange das Ziel, das die saubere Küche ist.
Genau, aber da muss man schon verstehen, was ist denn dein eigentlicher Wunsch dahinter? Ja, und der Wunsch ist, Kontrolle zu haben, Ordnung zu haben, eine Struktur zu haben. Und wenn das der Wunsch ist, muss man schauen, wie kannst du das sonst kriegen im Leben? Mhm. Ja, muss es der Geschirrspüler sein oder kannst du es auch woanders kriegen?
Mhm.
Aber ja, das erinnert mich schon sehr an dieses zu sagen, Männer sagen oft, dann mach's halt nicht so genau, oder ist ja wurscht, oder ist ja egal. Mhm. Ja. Aber dann wirklich zu sagen, was ist mein, hinzuschauen, auch als Frau und zu sagen, was ist denn mein Bedürfnis dahinter? Warum ist es mir so wichtig? Und das dann auch mitzuteilen. Ich habe zum Beispiel mal ein Paar gehabt in einem Paarworkshop, die haben diskutiert über den Biomüll. Wie oft muss der Biomüll runtergebracht werden? Ja? Er hat den Müll übernommen und sie hat gesagt, aber der Biomüll muss jeden Tag runtergebracht werden. Und er sagt, wieso? Das ist ja vollkommen unnötig. Ich bringe ihn runter, wenn er voll ist. Ja?
Mhm.
Und dann war die Diskussion, das, was eigentlich daraus gekommen ist, ist, warum ist es ihr so ein Anliegen? Weil sie der Geruch stört. Und es stört sie, der Geruch von diesem Biomüll.
Mhm.
Und die Lösung war dann, eigentlich, um das zu verstehen, war die Lösung, wir kaufen einen Kübel, der total verschließbar ist, um den Geruch zu verhindern.
Mhm.
Und somit war das Problem gelöst.
Ja. Also ich kann es bei mir sagen, es ist die Stimme meiner Mutter, die sehr kritisch über solche Sachen in mir wacht. Aber das ist, ein Thema meiner Lehrtherapie, das ist einfach dieser innere Kritiker, der dann kommt in Form meiner Mama, die einfach mir das schon sehr eingetrichtert hat, dass alles immer so sein muss. Und deswegen, ich verstehe das mit dem Biomüll, dass es aber ein guter Kompromissweg ist. Also vielleicht dafür sich selber zu finden, was die guten Kompromisse wären in dieser Sache. Aber es haben wirklich viele geschrieben, dass es ihnen sehr schwer fällt, diese Aufgaben komplett abzugeben, obwohl sie sich diese Entlastung so sehr wünschen. Also es ist schon ein Thema auch.
Es spielen schon andere Faktoren auch noch mit. Mhm. Ja, das ist bei dir jetzt diese innere Stimme. Das natürlich, das ist auch so ein Thema bei Mental Load, mit dem man sich gerade als Frau auseinandersetzen muss, zu sagen, was habe ich für innere Bilder im Kopf? was muss ich überhaupt tun oder was sollte ich tun? Also so dieses sollte, ich sollte als Frau das und das. Ja? Also so, wir haben alle so innere Stimmen in uns, ja? Botschaften, die wir verinnerlicht haben. Und sich mit denen auseinanderzusetzen und zu sagen, passt das wirklich auf mein Leben? Du willst ja nicht so werden wie deine Eltern. Ja? Passt das wirklich auf mein Leben oder ist es etwas, von dem ich mich vielleicht auch verabschieden darf oder was anderes draus machen darf, zu sagen, also nicht, ich wünsche mir, dass die Küche jeden Tag am Abend ordentlich ist und der Geschirrspüler eingeräumt ist. Wie ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Also zu sagen, ja, also was anderes, eine andere Botschaft dahinter zu finden, das wäre eine Möglichkeit. Und warum so schwer ist, ist tatsächlich, also die Hörerin hat eh gesagt, dieses, ich habe das Gefühl, ich kann es besser. Mhm. Und ich sage immer, ja, wahrscheinlich ist das sogar so. Und dann frage ich, wie oft haben Sie das in Ihrem Leben schon gemacht? Und
die Antwort ist wahrscheinlich tausende Mal.
Ja, genau. Und ich sage immer, es gibt kein besser Klo putzen können gehen. Aber wenn ich es tausendmal gemacht habe, dann bin ich einfach unglaublich gut und effizient darin. Mhm. Und ich habe es mir erarbeitet und erlernt, gut darin zu sein. Und wenn das dann jetzt jemand übernimmt, das sage ich Paaren auch, wenn sie es versuchen, fairer aufzuteilen und was zu übergeben, ja, diesen Kompetenzvorsprung muss ich irgendwie weitergeben. Ja? Und ich darf nicht erwarten, dass jemand, der das zum ersten Mal macht und nicht so viel Übung hat, es genauso gut macht wie ich.
Ja. Ja, das ist halt, ich glaube, das Thema kommt auch oft beim Windelwechseln, zu dem wir meine Mama-Geflüster wahrscheinlich nochmal kommen, aber das höre ich oft bei Freundinnen, dass sie da oft eingreifen oder eingegriffen haben, dass sie halt gesagt haben, ich kann es halt schneller, wir müssen jetzt los und dann übernehmen sie schnell mal das Windelwechseln noch, weil sie es einfach routinierter in dem Ganzen sind. Und dass es manchmal gar nicht daran liegt, dass der Wille der anderen Seite gar nicht da ist, sondern einfach so, wir haben nur noch mehr 5 Minuten, wir müssen los, dann mache es halt ich. Zumindest bei dem Beispiel jetzt.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Sachen so ist und dass dieses Loslassen auch praktiziert werden muss, dass man sagt, okay, es dauert halt einfach, bis der andere auch diese Routine hat beim Aufräumen zum Beispiel.
Ja, ich sage aber trotzdem dazu, und das sage ich jetzt als Feministin, auch in unseren Vorträgen, wir haben so eine Wippe gestaltet mit Kugeln drauf. Ja. Und auf der einen Seite der Wippe liegen ganz viele Kugeln, auf der anderen Seite weniger. Natürlich ist das ein Ungleichgewicht, eine Schieflage. Mhm. Und ich sage, beim Mental Load verteilen gehören Kugeln von der einen Seite, wo so viele To-Dos liegen, auf die andere Seite hinüber. Ja, und die andere Seite muss mehr übernehmen. Und dann gibt es noch ein paar Kugeln, die wegfallen, ja, die so wegrollen. Und das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, macht es euch leichter. Ja? Alles, was irgendwie ausgelagert werden kann, nehmt all euch Unterstützung, alles, was irgendwie hilft. Wenn man berufstätig ist und Familie hat von mir aus, oder wenn nur beide Vollzeit berufstätig ist, wenn es möglich ist, nehmt euch eine Haushaltshilfe oder einen Staubsaugerroboter. Das sind so Tipps, die auch von Paaren kommen oder weiß ich nicht. Was auch immer hilft. Nutzt das, wenn die Oma kommt und irgendwie anbietet, was zu tun oder was auch immer. Das ist das eine, das sind so, oder macht Dinge einfach nicht. Wir zum Beispiel bügeln nicht in unserer Familie. Das ist, Bügeleisen ist vollkommen für den Hugo für uns, weil ist auch für meine Mutter furchtbar, aber ich sage, ich habe keine Zeit dafür. Das ist mir zu schade, meine Zeit mit Bügeln zu verbringen. Andere machen es gern, aber für mich, also und andere Dinge gibt es auch, die wir einfach nicht machen. Also leichter machen. Und das andere ist wirklich dann, wenn diese Kugeln müssen rüberwandern. Und ich höre in der Frauenberatung so oft, Mütter müssen nur loslassen oder Frauen müssen nur loslassen. Ja? Es wird immer so viel von Frauen gefordert. Ja. Aber es wird wenig gefordert, die Männer müssen halt auch zupacken und umsetzen. Und loslassen kann ich in Wirklichkeit nur, wenn ich die Sicherheit habe, dass es auf der anderen Seite jemanden gibt, der diese Aufgabe auch verantwortungsbewusst übernimmt.
Ohne, dass man es ihm sagen muss.
Ja, ohne, dass man es ihm sagen muss. Aber da muss er auch hineinwachsen, muss ich mir verantwortlich dafür fühlen. Mhm. Ja? Aber grundsätzlich braucht es auf der anderen Seite, also ich finde, man muss auch von den Männern mehr fordern. Nicht nur von den Frauen noch fordern, sie müssen loslassen können. Ja. Weil wenn ich gut und schön halt loslasse und nicht erinnere an den Termin, weiß ich nicht, an den Arzttermin und der wird dann 4-mal vergessen, dann werde ich mir irgendwann denken, okay, dann erinnere ich wieder oder mach's wieder. Also ich brauche schon auch die Sicherheit. Und überhaupt, wenn es dann um emotionale Themen geht, ja, wenn es etwas ist, was mir wichtig ist, zum Beispiel, weiß ich nicht, er besorgt ein Geschenk, er hat die Aufgabe, ein Geschenk für meine Mutter zu besorgen zum Muttertag oder zum Geburtstag und er tut es einfach nicht. Ja, das ist ja etwas, wenn mir das wichtig ist, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass jemand anderer das auch übernimmt.
Ja. Zu 100%. Also ich persönlich tue mir manchmal sehr schwer, Sachen abzugeben überhaupt. Weil ich mir zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich meinem Partner sage, er soll ein Geschenk für meine Mutter organisieren, dann denke ich mir, ich glaube, ja, wahrscheinlich würde es funktionieren, aber es fällt mir manchmal auch schwer dann, weil ich einfach meine, ach, ich weiß jetzt eh schnell, was ich mache. Ich lasse oft, also zumindest in meinem Fall, und ich glaube, ich spreche davon vielen Frauen, man macht es halt schnell mal nebenbei.
Genau.
Man ist ja oft in diesem Modus des Tuns, weil man es eh schon so gewohnt ist. Aber es kann ja dann zu einer Überlastung kommen eben einfach.
Aber wenn ich 100 Dinge schnell nebenbei mache.
Ja, ist gar nichts gut.
Ja, dann sind es einfach viele Stunden am Tag, die ja. Ich schnell nebenbei mache.
Ja, das funktioniert eh auch nicht immer. Aber ich kenne das von mir selbst einfach dieses, ah, dann mache ich das jetzt noch on the run, dann mache ich das noch on the run und mache noch das. Und es ist oft dieses, uns hat geholfen, so diese weekly sure fixe zu haben, wo wir einfach die Woche besprechen und zu schauen, okay, wie ist denn noch die Zeitressourcen verteilt? Weil zum Beispiel in einer Woche gibt es, wo mein Partner mehr Zeit hat, wo er mehr übernehmen kann, und in einer anderen Woche, wo ich mehr übernehmen könnte, je nachdem das. Das hat uns geholfen, zumindest ein bisschen da, das zumindest auch die Sichtbarkeit von gewissen Dingen mehr klarer zu machen. Aber viele schreiben ja auch, dass diese chronische Überlastung für viele ja in einen Burnout schon endet. Was ist da deine Erfahrung in der Frauenberatung?
Genau, das wäre tatsächlich, man spricht noch von Mütter-Burnout oder so, aber das wäre tatsächlich die Folge von chronischem Stress.
Mhm.
Die letzte Stufe wäre wirklich ein Burnout. Vorher gibt es schon andere Stufen und Warnstufen. Aber letztlich ist so ein Mental Overload tatsächlich wie ein Burnout.
Ja.
Burnout gibt es ja aber spannenderweise im Privaten nicht. Das gibt es ja nur in der Erwerbsarbeit. Zumindest zum Diagnostizieren. Das habe ich sehr interessant gefunden. Grundsätzlich, ja, wenn ich dauerhaft, und das Problem dabei ist, dass die Pausen fehlen, dass echte Pausen fehlen. Das wäre so ein Erste-Hilfe-Punkt, oder der ganz, ganz wichtig ist für viele, so wie du gesagt hast, ich mache schnell noch nebenbei das und diese Liste. Ich meine, die Wohnung könnte immer noch ordentlicher sein und ich könnte immer noch ein Kastel ausmisten, das noch zu tun ist. Und also, wenn ich mich dafür verantwortlich fühle, auch in meiner Wohnung sehe ich 100.000 Dinge, die ich immer machen könnte. Also eigentlich bräuchte ich gar keine Pause oder keine Freizeit, weil es wäre immer was zu tun. Ja? Und das, was passiert ist, wenn ich so viel Stress habe, ist, dass mein Cortisolspiegel dauerhaft hoch ist. Und ein dauerhaft hoher, also ein Cortisol ist nichts Schlechtes, ja, hilft uns, leistungsfähiger zu sein für kurze Zeit, in Stresssituationen sehr hilfreich, ist jetzt überhaupt nichts Schlechtes. Aber wenn es chronisch wird und wenn es ist wie ein Motor, der hochtourig rennt, kann man sich vorstellen, ja, irgendwann wird er eine Pause brauchen, weil sonst wird es irgendwann ihn zerreißen, wird kaputt gehen, ja, also irgendwann braucht er eine Pause. Und Pausen ohne To-Dos sind ganz, ganz wichtig. Also Pausen, wo ich wieder mich spüren kann, meine Bedürfnisse spüren kann, Self-Care betreiben kann, also wirklich wieder zu meinen Dingen komme. Echte Pausen sind ganz wichtig. Und so wie die Erwerbsarbeit sich heute auch verändert hat, Homeoffice Vorteile, aber auch viele Nachteile. Ich glaube, es hat sich vieles in Private verschoben. Es wird Gleitzeit, es wird viel am Wochenende gearbeitet, wenn man sonst nicht dazukommt. Das, was oft fehlt, sind wirklich längere, echte Pausen, wo ich das Gefühl habe, ich habe nichts zu tun. Das würde es verhindern.
Wie, und das ist vielleicht dann auch ein nächstes To-Do, wie teile ich mit Pausen gut ein? Also, weil ich finde es manchmal schwierig, wenn man so von, man kommt von Job, ich habe ja das Thema mit dem Homeoffice, also ich arbeite zu Hause, man ist mal schnell verleitet, die E-Mail dann noch zu schreiben, man ist verleitet, sollte man einfach fixe Tage, Routinen machen, wo man sagt, okay, da gehe ich fix zum Sport, da gehe ich fix das, oder was ist so dein Tipp, Ratschlag an alle, die sich eben auch schwer tun, diese Pausen irgendwie dann wahrzunehmen, ohne dass sie nicht das nächste To-Do rein platzieren?
Die Frage ist, was ist eine echte Pause und was entspannt mich? Ja, ist das Fitnessstudio ein To-Do, weil es gesellschaftlich erwartet wird, dass ich fit und schön bin? Ja, oder ist es wirklich etwas, was ich gerne mache, was mich entspannt? Und das wäre mal das Erste, auf das ich herausfinden müsste. Ja, was entspannt mich wirklich? Was beruhigt mich? Und manchen ist es in den Wald gehen, bei anderen ist es in den Club tanzen gehen, wie andere. Ich glaube nicht, dass Serien schon wirklich beruhigt. Das ist auch oft so eine Diskussion, ja, so, weil Medien einfach unser Gehirn dauernd überfluten. Aber singen, weiß ich nicht, in die Natur gehen, spazieren gehen, laufen gehen, was auch immer uns entspannt. Ja. Aber wichtig ist, dass man sich bewusst macht, was macht mich entspannt? Was mache ich wirklich gerne? Das mag ich gerne. Und das dann auch regelmäßig einbaut. Und ich glaube auch, dass man Pausen wirklich mittlerweile auch in den Kalender eintragen muss, weil das sind die Dinge, auf die wir als erstes verzichten, wenn die anderen To-Dos zu viel werden. Die stellen wir hinten an. Und das passiert auch bei Menschen, die wirklich ein Burnout haben, passiert auch genau das. Dinge, die uns gut tun, machen wir nicht mehr, weil wir das Gefühl haben, wir müssen andere Dinge erledigen und die priorisieren wir.
Ja, also ich kann von meiner Warte sagen, mir hat es geholfen, mir meine Routinen einfach auch einzutragen. Also wie du es gesagt hast, im Kalender zu sagen, okay, da kommt das fix rein und fertig. Und da fährt dann die Eisenbahn drüber, ob das der Laptop noch fünfmal so klingelt und sagt, so, es ist eine neue E-Mail, sondern ich gehe dann weg von dem. Aber es ist auch das Erste, was oft gestrichen wird, merke ich.
Genau.
Wenn es halt wirklich jetzt, ich weiß nicht, es geht ja nie um Leben und Tod bei der Arbeit, aber manchmal merkt man einfach so, okay, dann macht man halt noch das eine Meeting da oder dann macht man noch diese eine Podcast-Folge hier oder so, weil man sich denkt, ah, die Chance will man sich auch nicht entgehen lassen oder ja, es ist halt schon sehr darauf, man ist auch sehr darauf gedrillt, als in unserer heutigen Welt das zu machen und diese auch ständig verfügbar zu sein.
Voll. Und ich kenne das ja selber gut. Ich bin auch selbstständig und angestellt. Und ich kenne das selber gut, dass ich oft dann noch Dinge, zu denen ich unter der Woche nicht gekommen bin, aufs Wochenende verschiebe. Und dann sind es oft Tätigkeiten, die vielleicht 20 Minuten dauern. Ja? Mhm. Aber wenn ich diese 20 Minuten erst am Sonntag, am Nachmittag mache, habe ich mein ganzes Wochenende irgendein Gefühl, ich muss noch etwas tun.
Ja.
Und diese unerledigten Tabs in unserem Kopf, das sind ja genau die, die so belastend sind. Mhm. Die verhindern, dass wir uns entspannen können.
Mhm.
Das heißt, es wäre viel sinnvoller, wenn ich am Freitagvormittag sage, okay, ich hänge jetzt noch eine Stunde dran, ich mache das noch fertig und dann habe ich, und das spüre ich auch, so Wochenenden, das ist immer mein Ziel, ich schaffe es oft nicht, aber mein Ziel wäre, so Samstag, Sonntag nicht zu arbeiten, nämlich gar nicht zu arbeiten und nichts zu tun zu haben. Und das weiß ich schon, dass man, das braucht man auch irgendwie so Zeit am Stück, wo man nichts zu tun hat.
Ja, manchmal beginnt ja dann erst recht der Freizeitstress.
Ja, den macht man sich auch ein bisschen selber.
Den kenne ich auch noch zu gut, habe ich mir dann auch irgendwann mal gesagt, es gibt Zeiten, wo ich mir nichts einteile.
Ja, genau.
Das ist, weil es ist weird dann, wenn man nichts zu tun hat auf einmal. Man wird dann, also mein Gefühl war immer so ein bisschen kribbelig, das ist was Neues auch.
Das ist lustig, wenn du das sagst, den Menschen, die schon so am Burnout schrammen oder so einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel haben, wenn wir uns zwingen, wenn wir uns entspannen kommen, dann ist es meistens kein gutes Gefühl. Das fühlt sich im ersten Moment nicht gut an, von diesem Stresslevel runterzukommen.
Ja, mich hat das Schöne an dieser Schwangerschaft ist, dass ich gelernt habe, mehr Pausen zu machen und dass Pausen in Ordnung sind. Aber es ist schon etwas, was mental einen mitnimmt. Also das kann ich einfach, ich finde es auch okay, weil es einfach ein Thema ist bei mir. Aber ich finde es auch wichtig, das zu sagen, dass es halt wirklich, das kann unbequem sein dann, das auszuhalten. Also ich habe nicht nur einen Heulkrampf deswegen gehabt, weil ich einfach nicht mit die Person war, die ich davor war, im Sinne von der Leistungsfähigkeit. Aber ich habe auch dadurch gelernt, hey, vielleicht war das davor gar nicht gut.
Ich war mal ganz ums Eck da bei dir. Ganz ums Eck bin ich einmal in die Erwerbsarbeit gegangen. Hochschwanger, wirklich so kurz vor der Geburt. Und eine alte Dame, wirklich eine alte Dame, 70 plus, 80 plus, hat mich überholt, weil ich so langsam gehen musste.
Oh Gott, ich weiß, was
und
du
ich bin in Tränen ausgebrochen. Wirklich, ich bin dort mitten auf der Straße in Tränen ausgebrochen. Ich habe wirklich das Glück gehabt, mein Leben ist vorbei. Nicht einmal das schaffe ich jetzt mehr. Ja, kann aber, ich nachfühlen.
Ja, aber ich finde, das ist ja das Wichtige, glaube ich, auch bei Mental Load oder generell bei Themen, die einen beschäftigen, dieses offen darüber reden, weil man hört ja dann auch, es geht jemandem anderen genauso, da ging jemandem mal genauso. Es ist ja nicht immer alles schlecht, was einen zu vielleicht zum Weinen bringt und zur Weißglut bringt, sondern man muss halt einfach darüber reden und vielleicht Lösungen finden. Du hast schon einen Lösungsansatz gesagt, eure Excel-Tabelle beziehungsweise das PDF sich mal auszudrucken, vielleicht gemeinsam auszufüllen, nicht gemeinsam, aber halt jeder für sich. Und dann zu schauen, wie man es dann fair verteilt. Gibt es noch etwas, wo du sagst, okay, damit kann man den Mental Load, vor allem bei Frauen, kann zur Entlastung führen? Also einfach, gibt es eigentlich Beratungsstellen für Männer, die sich da, wo die hingehen können, sich dahingehend dem zu widmen oder müssen die auch zu euch?
Die können auch zu uns kommen, ja, tatsächlich sind sie willkommen.
Sie
ja, im Mental Load Institut sind sie sehr willkommen. Und das machen auch immer mehr. Muss ich echt sagen, es machen sich immer mehr Männertermine bei uns aus, mit ihren Partnerinnen gemeinsam. Aber grundsätzlich gibt es in Wien die Papa-Info. Mhm. Auch ein kleiner Verein, der ganz viel Ähnliches macht für uns und die super Angebote für Papas haben oder für werdende Papas haben.
Sehr schön.
Ja, finde ich auch super. Ansonsten gibt es die Männerberatung. Also es gibt Möglichkeiten. Und was ich immer, weil du nach Tipps fragst, das möchte ich jetzt noch anbringen. Damals war es wirklich, wie wir begonnen haben, war es so dieses, ganz viele Frauen haben uns geschrieben, gesagt, danke, danke, dass ich endlich einen Namen für diesen Zustand habe. Mhm. Das hat sich mittlerweile 5 Jahre später verändert. Mittlerweile sagen uns Frauen bei Vorträgen, ja, das ist super, das ist wirklich großartig, aber wer sagt das jetzt meinem Mann?
Mhm. Wer sagt es ihm dann?
Ja, genau. Ich sage immer, wir sagen es ihm. Mhm. Ja, also wir haben auch Online-Vorträge, den nächsten am 29. Juni, ich weiß nicht, ob sie das ausgeht mit der Folge, aber immer wieder auf unserer Homepage haben wir auch Online-Vorträge und die hören mittlerweile ganz oft Paare. Und das finde ich ursinnvoll, weil ich merke auch in den Workshops, dass auch beim Thema Mental Load Frauen einen riesen Kompetenzvorsprung haben. Mhm. Die lesen drüber, die beschäftigen sich damit, die folgen auf Social Media Accounts, die haben sich einfach voll damit beschäftigt, ja? Ja. Und die Männer haben kaum was darüber gehört. Und wenn ich ein Seminar mache, frage ich immer ab, wer weiß wie viel über Mental Load, und dann lasse ich sie aufstellen, und es ist immer lustig, weil die Frauen stehen immer relativ weit vorne. Mhm. Männer stehen immer relativ weit hinten, die wissen relativ wenig. Und das ist, also ein Tipp ist tatsächlich, dass Männer auch ein Buch lesen zu dem Thema. Ich weiß nicht, wie wenige überhaupt ein Buch gelesen haben zu diesem Thema. Aber das würde ich schon als Verantwortung sehen, was man tun kann. Einen der Wissensvorsprung irgendwie aufholen von der Partnerin, sie damit beschäftigen, was lesen. Es gibt auch gute Bücher mittlerweile von Männern geschrieben, wobei ich finde immer Patricia Camarata raus aus der Mental Load Falle ist so der Klassiker der Einstiegsliteratur, finde ich. Oder unser Handbuch, wir haben auch ein Handbuch geschrieben, das kostenlos zur Verfügung ist. Oder gemeinsam am Abend lesen, beim Schlafen gehen und sich gemeinsam irgendwie Wissen aneignen und drüber reden, das wäre, glaube ich, ganz, ganz hilfreich.
Ich bin dankbar über das Buch. Wir haben es meinem Partner schon gegeben. Mal schauen, ob er sich wirklich so sehr darüber gefreut hat. Aber er hat gesagt, er findet es cool. Also mal schauen, ob er es dann liest. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das halt einfach ein Thema ist, das halt wirklich noch sehr in Frauenhand ist. Auch sich darum kümmern, dass der Partner das vielleicht mitbekommt, dass das das Thema ist, dass das Handbuch vielleicht dann weiterreichen und so. Aber ich hoffe ja für unsere aller Zukunft, dass sich das verteilt. Es klingt zumindest sehr zuversichtlich, wenn ich höre, dass sich immer mehr Männer dafür interessieren. Gibt es zum Abschluss einen Irrtum über Mental Load, der dir einfällt, den du gerne aus der Welt schaffen möchtest?
Ja, ganz spontan. Ich bin eine hoffnungslose Optimistin. Ich bin zuversichtlich und ich erreiche halt die bemühten Paare, glaube ich. Mhm. Einen Irrtum über Mental Load. Ich glaube, der größte Irrtum über Mental Load ist, dass ich mich nur selber besser optimieren muss und dann habe ich weniger Mental Load.
Hey, das trifft mich jetzt hart. Aber guter Abschluss. Danke dir vielmals, liebste Barbara. Es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, mit dir zu plaudern. Und auch, ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Hört auf jeden Fall auch in die Mama-Geflüster rein, vor allem wenn ihr Familienplanung vorhabt oder vielleicht gerade schwanger seid oder eben schon ein Kind habt. Wir werden dann nochmal auf das Thema Familie nämlich genauer eingehen und vielleicht auch, wie man sein Kind, Junge oder Mädchen, dahingehend sieht, dass die nächste Generation es besser hat als wir. Bis dahin sagen wir Bussi Baba.